Große Ideen brauchen eine Bühne. Payment & Banking sucht erneut die inspirierendsten Visionärinnen unserer Finanzwelt. Der Fintech des Jahres Award 2025 ist gestartet. Hier werden GründerInnen, InvestorInnen und Unternehmen ausgezeichnet, die mit Mut und Leidenschaft die Branche verändern. Bewerbt euch noch bis zum 3. Oktober jetzt in den Kategorien Newcomer, etabliertes Fintech, InsurTech und InvestorInnen des Jahres und nutzt die Chance auf Sichtbarkeit, Netzwerk und ein exklusives Spotlight bei der DigiFin Berlin im November. Wer wird Fintech der Herzen? Die Community entscheidet live. Alle Infos und Bewerbungsformulare gibt's unter paymentandbanking.com. Sei dabei, gestalte Zukunft beim Fintech des Jahres Award 2025.
Wir machen weiter, und zwar mit dem Thema ETF-Sparpläne. Ja, Memory oder UNO ist die große Frage. Immer dieselben Karten oder neue Farben im Spiel. ETF mitunter einer der beliebtesten Anlage-Assets, die es gibt. Sie sind natürlich längst im Mainstream angekommen und günstig, bequem, sogar leicht verständlich. Doch die Frage bleibt natürlich, ist da hier bereits der Höhepunkt erreicht oder erleben wir erst den Beginn einer viel größeren Bewegung? In diesem Panel diskutieren Expertinnen die Chancen und Grenzen des passiven Investments. Damit, wie gesagt, begrüße ich ganz herzlich auf der Bühne Sophie Osen-Akiwi. Sie wird das Panel nämlich heute moderieren. Sophie ist seit über 12 Jahren in der Finanzbranche und ich wundere mich, dass du noch nie bei uns auf der Veranstaltung moderiert hast oder auf dem Panel saßt. Das ändern wir in diesem Jahr. Ja. Liebe Sophie, du warst vorher bei der Raisin Bank, bist gerade in eine neue Position in der Targo Bank gewechselt und bist dafür das B2C-Geschäft tätig und Privatkundengeschäft, wenn ich richtig informiert bin. Du stellst, glaube ich, deine Runde jetzt selber vor. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Und dann kommt der mal hoch und macht mal kräftig Applaus für Laura, Robin und Chris Jungwilden. Ja, super. Vielen Dank. Nimm Platz. Wir haben die Zeit gut genutzt von dem Panel vorher. Wir haben schon mal Fotos gemacht. Und wir wurden gerade angekündigt als die jungen Wilden. Ich würde sagen, die cool Kids sind in the block. Und ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen, das erste Mal ein Panel zu moderieren, hier auf der BEX. ETF-Sparpläne ist unser Thema. Und ich glaube, da gibt es wahnsinnig viel zu erzählen und ich glaube, es lädt auch schnell dazu ein, so ein bisschen an der Oberfläche zu bleiben. Aber ich kann euch beruhigen, nach Minute 1 unseres Vorbereitungscalls wusste ich, an der Oberfläche werden wir nicht bleiben. Und wir starten direkt mal rein. Ich stelle unsere Panelisten hier heute einmal vor und wir starten mit Laura, Dr. Laura Küppers, Vice President Brokerage bei Lemon Markets. Und Lemon Markets ist ein Fintech, welches die Infrastruktur bereitstellt, mit der jedes Unternehmen eigene Anlageprodukte anbieten kann. Laura verantwortet alle operativen Prozesse entlang der Wertschöpfungskette, Produktentwicklung und ebenfalls das Partnermanagement. Genau. Yes. Und hat ganz viele wertvolle Erfahrungen in ihrer Karriere gesammelt bei der HSBC und auch bei Trade Republic. Der nächste in der Runde ist Robin Binder, CEO und Founder von Now. Und Robin, du warst 8 Jahre bei UniCredit und hast da vor allem Midcap-Unternehmen betreut und beraten. Und danach hast du Neo Family Office gebaut, Zeitgeist Group und den Fintech-VC Zeitgeist X Ventures. Und ja, aus den Erfahrungen hast du dann dein eigenes Fintech gegründet, nämlich Now, eine Multi-Asset-Plattform. Last but not least, Chris Pöhn ist Co-Founder und CEO von Naro IQ und mit Naro können Firmen individuell und modular ihren eigenen Fonds und ETFs entwickeln. Und auch du hast deine Karriere oder Karrierebausteine bei der HSBC und bei Apo Asset gesammelt. Das heißt, wir haben hier geballte Fintech und Wealthtech Power am Start und ich freue mich auf die Runde und wir starten direkt rein. Und erklärt doch hier dem Publikum einmal, was euer Unternehmen tatsächlich mit ETF-Sparplänen zu tun hat. Und Laura, du darfst einmal anfangen.
Gerne. Danke dir, Sophie. Also, wir bei Lemon Markets, wir wollen den Kapitalmarkt für mehr Menschen zugänglich machen. Und das heißt nicht, dass wir den nächsten Neobroker gegründet haben, sondern wir haben Infrastruktur gebaut. Wir haben Infrastruktur gebaut, die komplette Wertschöpfungskette für den Wertpapierhandel abdeckt. Vom Kunden-Onboarding voll digital, wo das Kundenkonto innerhalb von Sekunden geöffnet werden kann, über den Handel bis hin zur Abwicklung. Und all das, was da in Komplexität drinsteckt, das abstrahieren wir für unsere Kunden in einer API. Und stellen es dann mit unseren Kunden, das sind meistens Fintechs oder auch Softwareanbieter oder auch Banken, zur Verfügung, sodass die innerhalb von ein paar Wochen ein Investmentprodukt launchen können. Und wenn es um ETF-Sparpläne geht, ist das nicht nur das Produkt, mit dem wir tatsächlich vor rund 1,5 Jahren live gegangen sind, weil die Nachfrage so groß war, sondern auch das Produkt, was bei uns momentan immer noch sehr, sehr stark nachgefragt wird, nicht nur von den aktuellen Kunden, sondern wir sehen das auch in jedem RFP, RFI wird immer wieder danach gefragt. Es ist mittlerweile in der Branche tatsächlich zum Standard geworden, dass es ETFs und ETF-Sparpläne gibt.
Cool, vielen, vielen Dank. Chris, was habt ihr mit ETF-Sparplänen zu tun?
Ja, ganz grob würde ich sagen, dass wir aus Fondsanbietern ETF-Anbieter machen. Das ist, glaube ich, so der One-Sentence-Pitch. Das heißt, dass es ganz, ganz vielen klassischen Fondsanbietern, die es da draußen gibt, von den großen Privatbanken bis zu Häusern wie der Allianz oder Rothschild oder Ähnlichen, noch nicht gelungen ist, auf den ETF-Markt zu kommen und wir in der Lage sind, die technischen Begebenheiten, die für einen ETF relevant sind, eben so abzubilden, dass die bisherigen Fondsanbieter in ihrer jeweiligen Hülle bleiben können. Das ist, glaube ich, so der Hauptpart und damit eigentlich versuchen, den ETF-Markt ein bisschen diverser zu gestalten. Momentan liegen knapp 85% aller Assets bei den größten 6 Anbietern. Das ist ungefähr, um ein Gefühl dafür zu geben, 40 Mal so hoch wie bei Fonds. Und gleichzeitig, wenn wir eben Thema digitaler Euro hatten, werden gerade so 2 von 3 ETFs von US-Anbietern gemanagt. 4 von 5 ETFs werden von US-Anbietern administriert. Also wer sich Sorgen darüber macht, dass die USA vielleicht mal die Zahlungsströme abschaltet, der sollte sich mal lieber Sorgen um seine Rente machen. Ist genauso sicher wie irgendwie OpenAI's KI und Boeings Drohnen, die wir noch beziehen. Deswegen wollen wir eigentlich versuchen, mehr Diversität am Kapitalmarkt, europäische Diversität zu schaffen. Und das geht, glaube ich, nur, indem wir wieder mehr europäische Anbieter auch im ETF-Bereich haben. Es gibt ganz, ganz viele bekannte Marken und wir helfen denen eigentlich, sag mal, so ein bisschen ins Internet zu kommen.
Super spannend. Vielen Dank, Robin.
Also durch ETFs haben wir sehr viele Menschen die ersten Berührungspunkte gehabt mit der Kapitalanlage, sind in den Kapitalmarkt eingestiegen und sind es gewohnt, dass die User Experience toll ist. Also wenn man einen ETF kauft, 3 Klicks, ab 1 Euro, einen Sparplan, geht ja alles super easy. Und ich habe in meinen bisherigen Tätigkeiten gesehen, dass institutionelle Anbieter auf deutlich mehr Anlageklassen setzen als nur auf Public Markets. Das heißt deutlich mehr als nur Aktien und ETFs. Aber der Zugang gerade zu Private Equity, Infrastruktur oder Private Debt war extrem schwer. Man sieht es ja auch durch die Announcements jetzt vom Wochenende, dass es ein Riesentrend ist, dass immer mehr Kleinanleger in den Markt einsteigen. Und wir waren die Ersten, also vor 3,5 Jahren gestartet. Und wir haben Investments in Strategien von global führenden Firmen, arbeiten aktuell mit 12 Asset Managern zusammen, haben wir so stark vereinfacht. Einfach wie ein Kauf eines ETFs, auch ab Sparplan, ab 1 Euro. Man kann in Strategien von Goldman Sachs, Asset Management, UBS oder Partners Group easy mit 3 Klicks und Mobile First investieren. Das heißt, wir haben uns einfach das zunutze gemacht, was die Nutzerbasis der Anleger in Deutschland oder auch in Österreich, wo wir aktiv sind, kennengelernt haben und wissen, wie man einfach investieren kann, was sie auch lieben. Und das haben wir übersetzt auf alternative Investments, machen die damit zugänglich. Aber ETFs selbst gibt es nicht bei uns.
Das wollte ich gerade sagen. Also bei Now kann man keine ETFs kaufen, aber ihr habt sozusagen das Follow-up gebaut. Also für alle, die dann viel Erfahrung im ETF-Bereich gesammelt haben und was in weitere Anlageklassen investieren wollen, die sind bei euch genau richtig.
Genau, weil ETF ist ein super Basisinvestment, da breit diversifiziert, aber einfach um noch das Renditepotenzial zu erhöhen eines Portfolios und auch das Risiko reduzieren, also sprich die Volatilität kann sinnvoll sein, genau solche Anlageklassen beizumischen.
Okay. Super, vielen Dank. Kleiner Hinweis an euch alle. Es gibt ein Mikro. Nicole ist, Mike. falls ihr Fragen habt, wir warten nicht bis zum Ende. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, ihr hebt die Hand und Mike findet euch und dann dürft ihr direkt hier reinschießen und wir beantworten das während des Panels. Chris, ETF-Sparen wird aus Verbrauchersicht ja oft mit passivem Investieren gleichgesetzt. Breite Streuung in Welt-ETFs, vielleicht ein bisschen Themen-ETFs. Buy-and-Hold-Strategie und das war's. Wie denkst du drüber nach und was hat es mit der Aktiv-Passiv-Illusion auf sich? Ja, gut zugehört.
Ja, ja. Sehr gut Verwaltungsgeschwurz. Ich wollte gerade eigentlich bei Robin schon reingrätschen, als er gesagt hat, der ETF ist ein Basisinvestment, weil eigentlich das Ganze nicht korrekt ist, denn der ETF ist erstmal ein Wrapper. Der ist kein Investment. So, das heißt, das ist eine, glaube ich, super krasse Illusion hier, vor allem am deutschen Markt, aber generell am europäischen, dass der ETF, der MSCI World, ist. Aber der ETF ist nur ein Wrapper. Das heißt, es ist ein Exchange-Traded Fund. Einfach ein Fonds, der börsengelistet ist. Und weil das auch im Detail nicht stimmt, aber das ist ein anderes Thema.
Kannst du einmal ganz kurz sagen, ja. Wrapper heißt?
Die Hülle. Hülle. Sozusagen. Genau. Ja. Also das heißt, es gibt ganz klassisch im Fondsbereich einen sogenannten UCITS-Fonds im Publikumsbereich und AIFs, Alternative Investment Funds, also Private Equity, Venture Capital und so weiter. Und der ETF führt einfach dazu, dass diese Hülle an der Börse gehandelt wird. Was in dieser Hülle drin ist, ist aber vollkommen flexibel. Das können Aktien sein, das kann Fixed Income sein. Wir sehen gerade immer mehr im Private Credit Bereich. Das kann passiv sein, das kann auch 2% kosten, das kann 10 Basispunkte kosten. Es ist eigentlich vollkommen egal. Und es ist immer noch nicht verstanden worden, gerade von großen Instituten und Banken, dass dieser Wrapper in der Zukunft dominant sein wird. Und das liegt einfach daran, dass die Fondsstrukturen, so wie sie funktionieren, unglaublich analog sind. Das heißt, jeder Fonds wird ja irgendwo hinten abgewickelt. Wenn wir heute Dienstag 17 Uhr einen Fonds kaufen, kenne ich Donnerstag morgens den Preis. Ja, das kannst du keinem erzählen, 2025. Und das ist so weit weg von der Realität im Gegensatz zu einem ETF-Wrapper. Aber was da drin ist, ob das eine, weiß ich nicht, eine aktive Rüstungsstrategie ist oder Private Credit oder ein passiver Fonds, ist eigentlich egal. Und wenn man in die USA schaut, in der Historie, sind dort zum Beispiel Indexfonds auch günstiger als Index-ETFs. Warum? Weil beim ETF immer eine Börse involviert ist. Da braucht man immer einen Market Maker, der einen Kurs und einen Preis stellt. Das heißt, der Fonds als Konstrukt ist eigentlich günstiger als der ETF. Was den ETF so günstig macht, ist eigentlich die passive Variante. Und das ist, glaube ich, immer noch nicht, wie gesagt, verstanden worden, deswegen Aktiv-Passiv-Illusion. Leute denken, oh, Fonds aktiv, oh, ETF passiv. Das ist halt einfach falsch.
Hast du Gedanken dazu, Laura?
Ja, ganz viele. Und ich glaube, das Wichtige ist, du hast jetzt gerade so die Produktseite angesprochen, wo einfach gerade echt viel passiert, wo aus den passiven ETFs, die es nach wie vor gibt und die auch wirklich eine Berechtigung haben, weil sie eben auch, ich glaube, du hast es gerade gesagt, ein super Einstiegsprodukt sind. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Ganz, ganz viel des Wachstums der letzten Jahre am Markt ist dadurch gekommen, dass neue Leute in den Kapitalmarkt eingetreten sind. Und da ist ETF, ein passiver ETF auf dem MSCI World, das ist was wirklich ein gutes Produkt, auch was viel genommen wird. Da sieht man auch, dass sich in der Branche da viel gewandelt hat und einfach auch im Fintech-Bereich viele junge Leute angesprochen werden und eben sehr, sehr stark auch die ETFs vermarktet werden. Aber wenn man sich das anschaut, gibt es einmal die Produktinnovation, wo ich glaube, wo wir wirklich am Anfang stehen, dessen, was möglich ist in ETFs. Aber auch der gesamte ETF-Markt ist aus meiner Sicht noch am Anfang oder zumindest, wenn man sich das anschaut, was die Verbreitung angeht in Deutschland. Wenn wir jetzt aus der Fintech-Bubble in Anführungszeichen drauf gucken, dann denkt man immer, ETFs sind ja schon überall da. Das ist ja Standard, das hat ja jeder, das macht man so und ist das nicht eigentlich schon wieder out gefühlt? Ich war vor 2 Wochen hier in Frankfurt auf dem Panel beim KPMG Asset Management Day und da wurde ich gefragt, ob ETFs relevant sind. Und ob es nicht einfach nur gerade ein Hype ist mit ETFs, weil der Markt liefert die letzten Jahre gut. Man muss sich natürlich auch vorstellen, da saßen Leute auf dem Panel und auch im Publikum, traditionelle Asset Manager, die verdienen ja Geld mit Mutual Funds. Aber die Frage ist schon berechtigt, denn ich glaube, in Deutschland sind gerade rund 10-15% des Fondsvermögens wirklich nur in ETFs. Alles andere liegt in aktiv gemanagten Mutual Funds. Das Wachstum allerdings in der Branche ist gigantisch. Wenn man sich das anschaut, ich glaube, 33% ist der Markt im letzten Jahr gewachsen an ETFs. Also man sieht sehr, sehr starken Inflow in den Markt. Man sieht aber auch, dass da noch ein ganz großes Potenzial ist. Denn zum einen sind nur 17% der Deutschen am Kapitalmarkt investiert. Das muss sich ändern. Da wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren. Und zum anderen, wenn man mal in die USA schaut, da sieht man wirklich auch, dass mittlerweile rund 50% des Anlagevolumens in ETFs ist. Und ich glaube, da haben wir noch echt eine Entwicklung vor uns in Deutschland. Sowohl auf der Produktseite, als auch dann eben wirklich in der Verbreitung von ETFs. Auch wenn das aus unserer Perspektive manchmal so aussieht, als wäre das schon überall da, ist das tatsächlich in der Gesamtbranche noch gar nicht der Fall, weil eben auch viel liegt auch an den Kostenstrukturen, liegt auch an den Verdienstmöglichkeiten, die der Vertrieb und Banken mit aktiv gemanagten Fonds haben. Das ist eben noch eine deutlich größere Rolle spielt und da sehe ich wirklich noch sehr, sehr viel Potenzial, wo eben noch viel passieren wird die nächsten Jahre.
Ja, vielen Dank. Auf das Kostenthema kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Robin, was sind denn die Grenzen des Investierens mit herkömmlichen ETF-Sparplänen und was ist eure Antwort darauf?
Also erstmal super Hinweis von Chris. Eigentlich gibt es gar keine so richtigen Grenzen. Also bei dem Thema, weil es halt nur eine Hülle ist.
Ja.
Und da schauen wir uns auch viel an. Das heißt, wenn man sich gerade den Markt anschaut, man sieht, also in der Regel sind ja die passiven Investments von irgendwelchen Indizes, die repliziert werden. Es gibt viele Manager, die fokussieren sich gerade eher auf aktiv gemanagte ETFs. Das heißt, du hast irgendwie einen Index und werden ein paar Sachen mehr gewichtet, ein paar untergewichtet und hast schon eine aktive Steuerung oder irgendeinen Sektorfokus. Aber ich glaube halt, gerade so wie der Markt sich verändert, du hast ein extremes Klumpenrisiko bei ein paar Companies, die eine super hohe Marktkapitalisierung haben. Die sind die Tech-Companies, US-Fokus jetzt gerade beim MSCI World als Beispiel. Und ich glaube, da werden ETFs wird eine immer größere Rolle spielen, dass da ein aktives Management stattfindet, weil die Abwicklung einfach zeitgemäßer ist und einfach absolut sinnvoll ist. Also das ist jetzt irgendwie ein Mutual Fund, also irgendwie 2 Tage. Als schau dir mal einen klassischen AIF an, das ist teilweise 2 Monate von der Abwicklung oder sowas. Und ich glaube, dass da super viel Potenzial da ist. Also zum einen für die ganze Industrie, dass die Prozesse effizienter laufen, aber auch für Endanleger, dass du Kosten sparst und mehr Transparenz hast. Also ich glaube, aktuell gibt es schon unfassbar viele Grenzen, weil der Fokus eher passive Produkte sind oder so minimal aktiv gemanagte derzeit. Aber ich glaube, wenn sich ja gerade so Player, also wie jetzt Chris mit Naro, durchsetzen und es in die Breite geht und du deutlich mehr spannendere Strategien hast, wo aktiv gemanagt sind, dann werden die Grenzen immer kleiner sein, was man mit dem ETF abdecken kann. Was aber immer wichtiger wird, man hat extrem viele geopolitische Spannungen aktuell, du hast extreme Bewertungsunterschiede. Ich glaube, ein aktives Management macht im aktuellen Marktumfeld absolut Sinn und auch darüber Asset-Klasse und begreifende Diversifikation nachzudenken. Und es geht halt auch mit der Hülle-ETF. Ich glaube, aktuell viele Grenzen, künftig werden die immer kleiner.
Ja.
Ich glaube, vielleicht, um da mal anzubinden, auch so einen Blick in die Zukunft ein bisschen zu machen, wenn man sich mal darüber im Klaren ist, was vielleicht auch die Kanäle der Zukunft sind, nicht nur produktseitig, sondern auch auf der Infrastruktur. So, dann die offensichtlichen Namen. Trade Republic, Revolut, N26, Upvest, Lemon Markets und so weiter. Und dann geht man einmal durch. Trade Republic kann keine Fonds, nur bei Lang und Schwarz. Finanzen.net Zero kann keine Fonds, nur auf der GetEx. Upvest kann keine Fonds, nur bei Tradegate. N26 ist auf Upvest aufgesetzt. So, das heißt,
wir können Fonds.
Genau, also du hast, wobei, also dann ist ein guter Punkt, dass du sagst, genau,
ja.
Es gibt ja jetzt Aggregatoren auch im Hintergrund, die das möglich machen, die aber super teuer sind. So, und dann muss man sich das schon überlegen, ob man für 5, 6, 7, 8 Basispunkte, die man dafür zahlt, irgendwie seinen Publikumsfonds vertrieben haben will. Und wenn wir mit Partnern von uns sprechen, die sagen, wir haben einen Kunden, 400 Millionen Assets under Management, die sitzen in Österreich und die haben jetzt irgendwie einen schwedischen Vertriebspartner gewonnen. Können wir nicht handelbar machen. Weil wir als österreichische KVG an die Depotverbindung vom schwedischen Partner vielleicht nicht angeschlossen sind. Und dann müssen wir irgendwie über 2 Umwege und Aggregatoren nehmen, die sich auf beiden Seiten irgendwie 10% oder 20% der TER wegnehmen. Und dann sieht es halt einfach schlecht aus. So, und man könnte eigentlich das einfach in Stockholm listen und dann wäre das Ganze halt gut. Das heißt, ich glaube, auch aus einer infrastrukturellen Perspektive passiert da einfach super viel. Und das ist, glaube ich, noch nicht ganz angekommen. Anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist, wenn wir mit größeren Versicherern sprechen, zum Beispiel, die uns sagen, also fondsgebundene Lebensversicherung, großes Thema. So, und bei fondsgebundenen Lebensversicherungen können die Leute selber ihren Fonds ankreuzen. 95% der Leute kreuzen inzwischen ihren ETF an. Weil die das Wort Fonds gar nicht kennen. Also ich war jetzt auf einer Uni-Veranstaltung, da hat noch nicht einer einen Fonds gekauft. Oder eine. It's just not there. So, und das ist, glaube ich, immer noch stark unterrepräsentiert in den bestehenden Vertriebskanälen, weil die laufen ja noch und irgendwie Maklerpool und das funktioniert ja noch, weil wenn ich 7% Outflows habe, aber mein Fonds hat 7% Performance gemacht, verdiene ich ja eigentlich ungefähr das Gleiche und dann kann ich meine Kunden immer noch zum Gänseessen einladen hier irgendwo nebenan. So, und das ist, glaube ich, einfach ein Thema, was jetzt in der Zukunft weiterkommt.
Ja, das ist vielleicht nochmal ganz spannend, da reinzugucken. Also ich ziehe mal den Hut des Verbrauchers auf. Was bedeutet das denn auch kostenseitig, wenn man jetzt ETFs mehr in den Markt nimmt anstatt Fonds oder wenn auch das Management dieser ETFs jetzt aktiver wird? Weil das ist ja eigentlich auch einer der USPs, dass man ETFs hat, die wirklich wenig Aufwand machen, sage ich mal, und damit einfach in der Kostenstruktur deutlich günstiger sind als heute aktiv gemanagte Fonds.
Ich wollte das Wort weg. Genau, also ich glaube, insgesamt sinken Kosten, aber die Kosten von ETFs werden steigen. Das heißt, der Großteil der Leute impliziert, wie es eben gesagt hat, mit ETFs eigentlich passive Produkte. So, das ist einfach im Kopf von Leuten. Ich habe meinen ETF, das ist mein MSCI World oder mein Nasdaq oder mein DAX. Obwohl, wie gesagt, eigentlich ist es auch lustigerweise anders als in den USA. Da sind Indexfonds größer und deutlich günstiger als Index-ETFs zum Beispiel. Mhm. Und was passieren wird, ist, dass der ETF als Wrapper teurer werden wird im Durchschnitt, weil halt aktive Manager jetzt kommen und sagen, ich mache meine Strategie für 79 Basispunkte, 89 Basispunkte oder ich mache meinen Private Credit ETF für 1,5% oder irgendwie sowas. Aber die Insgesamtkosten werden sinken, weil der aktive Fonds, der gerade 1,7% Charge plus 5% Ausgabeaufschlag, der wird halt 99 Basispunkte ETF werden sozusagen. Das heißt, meine Prediction wäre, dass die Kostenquote von ETFs im Durchschnitt steigt, aber die Gesamtkostenquote von Kundeninvestment sinkt.
Ja, ich glaube, das gilt auch vor allen Dingen, weil es auf der ETF-Seite deutlich einfacher im Hintergrund abzuwickeln ist, sodass es günstiger angeboten werden kann. Du hattest das Beispiel gebracht, es dauert 2 Tage, bis ich den Preis kenne. Bei manchen Produkten dauert es 2 Monate, dann gibt es Lock-up-Periods etc. Da ist es halt auch einfach kostenintensiv, die Abwicklung zu machen. Das ist ja das, womit wir uns beschäftigen. Es ist einfach sehr viel einfacher, on-exchange-traded Funds anzubieten. Und was man halt auch sagen muss, man kann eine viel bessere User Experience darum herum bauen, weil wenn man da ein Produkt hat, was eben liquide ist, was täglich gehandelt wird, wo Preise gestellt werden, wo jederzeit der Kunde verkaufen kann, ist das einfach das, was der Kunde heute auch erwartet. Das ist deutlich komplexer, dem Kunden zu erklären, oh, du musst jetzt, kannst einmal im Monat verkaufen, aber auch nur dann, wenn nicht alle anderen auch verkaufen wollen. Wie war das am Wochenende so schön? In 9 von 10 Fällen wird das klappen. Das ist was, da muss man gucken, dass das, also das ist mit ETFs deutlich einfacher und das führt auch zu geringeren Kosten in der Abwicklung, die dann weitergegeben werden können. Also ich stimme dir zu, die Durchschnittskosten der ETFs werden steigen, aber grundsätzlich wird es so ein Vorteil für den Kunden sein, weil die durchschnittlichen Kosten eines aktiv gemanagten ETFs werden immer noch unter den durchschnittlichen Kosten eines aktiv gemanagten Mutual Funds liegen. Und damit profitieren am Ende die Kunden. Trotzdem muss man halt aufpassen, weil diese Idee von, naja, der ETF ist günstig, das ist in Zukunft nicht zwangsläufig so. Da können auch echt hohe Kosten sich drin verstecken. Und da geht es dann wirklich wieder darum, den Kunden transparent darüber zu informieren, was da eigentlich drin steckt.
Können wir da nochmal rein? Also warum können sich da größere Kosten drin verstecken, als der Kunde vielleicht jetzt im ersten Moment denkt oder sieht?
Allein das Management. Also jetzt aktuell ist ja der überwiegende Teil passiv. Das heißt, wird nur ein Index repliziert. Das heißt, es ist nicht großer Managementaufwand dabei. Wenn man sagt, man nutzt einen anderen Wrapper, hat man dann auf einmal auch ein Team. Also wenn theoretisch die Management-Fees, ich glaube, da wird sich ja auch eine große Verschiebung, also werden wir da am Markt sehen, da haben wir auch drüber gesprochen, einfach von den Gebührenstrukturen, dass immer mehr Vertriebe auch selber dann ETFs auflegen oder irgendwelche Asset-Manager direkt mit ihren ETFs in den Vertrieb gehen, einfach von den Gebührenstrukturen, dass da eine große Verschiebung am Markt sehen wird. Aber es liegt einfach daran, dass die Fonds anders gemanagt werden.
Ja.
Durch das Aktive brauchst du halt auch ein Team. Und dann wiederum musst du auch deutlich genauer draufschauen, weil jetzt gerade, ich gehe jetzt in die Brokerage-App des Vertrauens, sage ich, okay, ich würde gerne in Euro-Stocks investieren, habe ich irgendwie 10 Anbieter, schau halt, wo ist die günstigste TER, kaufe ich den günstigsten, oder schau halt, will ich das physisch repliziert oder nicht und that's it. Aber wenn ich dann auf einmal auch super viele aktive Strategien habe, dann ist auch wieder die Manager-Selection, weil auch wieder Plattformen, die das Angebot kuratieren, super wichtig werden. Du musst jetzt bei einem Mutual Fund auch genau schauen, will ich jetzt lieber eine Mundi oder eine Blackstone, wie managen die ihre Fonds? Und dann brauchst du auch wieder, also auch wieder irgendjemand am Markt, der sagt, okay, der Manager hat eine gute aktive Strategie, weil als Kleinanleger kannst du dich nicht mehr drauf verlassen, ja, das ist einfach nur eine Replizierung von irgendwie S&P 500 oder Eurostoxx.
Ja, spannend. Aber das heißt, also wenn ich euch richtig verstanden habe, dass der Verbraucher sich auch wieder intensiver mit ETFs auseinandersetzen muss, als heute vielleicht?
Ja, oder auch nicht. Also es kommt ja drauf an. Du kannst ja trotzdem weiter passiv kaufen, aber es wird halt viel, viel mehr aktive Strategien geben künftig.
Und die outperformen dann?
Gerade streiten sich auch viele drüber. Also gerade im liquiden Bereich gibt es nicht so krass viel Alpha, also so krass viel Outperformance aus meiner Sicht. Und da ist auch die Dispersion der Renditen nicht so groß wie zum Beispiel im Private Markets. Im Private Markets streut sich, also da trennt sich schon krass die Streu vom Weizen. Ne? Wir sehen so zwischen, also wenn man die oberen und unteren Ausreißer wegschneidet, hast du halt so 20% Renditedispersion von Managern. Das heißt, wenn du irgendwie einen schlechten Manager hast, dann ist der weitaus schlechter als ein passives Investment in ETF. Wenn du die Top-Manager hast, kann man genau das erzielen, was man bei einer soliden Portfolioallokation möchte und das Renditeziel erhöhen bei einer Reduzierung der Volatilität.
Okay, spannend. Ja, jetzt sind wir ja schon wieder so ein bisschen Richtung Private Markets. Ihr bietet Sparpläne an, ihr habt wirklich so Einstiegsbeträge signifikant reduziert und damit auch so ein bisschen angeschlossen an den Trend von Sparplänen, irgendwie früh mit kleinen Beträgen zu starten. Wie informiert ihr Verbraucher und wie stellt ihr sicher, dass hier bewusste Kaufentscheidungen getroffen werden und nicht das zu hohe Risiko und auch ja potenzieller Totalverlust eure Verbraucher trifft?
Also wir begegnen dem mit maximaler Transparenz. Also wir haben gesehen, es gibt jetzt auch mehr Brokerage-Lösungen, die einfach in den Markt gehen und sagen, guck mal, wir haben jetzt irgendwie auch ein paar Fonds im Regal stehen. Wir haben gesehen, das funktioniert nicht über eine App. Deswegen sagen wir, jeder Mensch ist unterschiedlich, das heißt, wir müssen einen aktiven Austausch treten. Also du musst eine Art, also jetzt nicht regulatorische Beratung, aber du brauchst einen Ansprechpartner und jeder Mensch möchte irgendwie anders Inhalte konsumieren, sei es über einen Podcast, sei es über ein Webinar, du musst physische Veranstaltungen machen, du musst extrem viel Content liefern, dass die Menschen das verstehen und auch sehr, sehr klar, also nur Werbe irgendwie super geile Rendite und das ist das Beste für dein Portfolio, das ist absoluter Quatsch. Also wir gehen auch ganz klar auf die Risiken ein, was auch insbesondere die Illiquidität ist. Und da muss ich jeder bewusst sein, wir gehen eher ein auf das Thema, wie stelle ich solide ein Portfolio auf? Und es wird nie ein liquides Portfolio ersetzen, sondern es kann und sollte bei vielen Menschen auch gerade langfristig mit Blick auf die Rente gedacht eine Beimischung sein. Aber da brauchst du halt einen herausragenden Kundenservice, den wir bieten. Da brauchst du auch verschiedene Kanäle, wie du mit dem Team von uns kommunizieren kannst. Und ich glaube, die Branche ist ja gerade im Umbruch. Man hat es gesehen, die letzten 5 Jahre waren super für den Kapitalmarkt. Ich glaube, der nächste große Trend wird sein, dass auch durch den regulatorischen Rahmen, den es jetzt gibt in Europa, um in Private Markets zu investieren, kann es ein großes Thema sein. Dann müssen halt alle Player am Markt sich um Education kümmern. Das ist ja unverändert in Deutschland ein Riesenproblem.
Absolut. Und ich glaube, das Thema Education betrifft uns alle. Und ich glaube auch, also meine These ist, dass Financial Literacy bei den einzelnen Playern und bei den Banken, dass das stattfinden muss und dass man da auch eine gewisse Verantwortung hat. Und ich glaube, bei euch sieht man das auch ganz, ganz gut und dass auch die Verbraucher, aber Kunden und Kundinnen auch einen Bedarf haben und das auch in gewisser Weise einfordern. Jetzt hast du gesagt, ihr macht auch Community-Events. Wie findet sowas statt? Erzähl mal, wie ihr sowas plant.
Also wir machen das regelmäßig in allen großen Städten. Jetzt nächste Woche Dienstag wieder in Berlin, Montag in Wien, also auch in nicht nur in deutschen Städten, obviously. Und wir laden da einmal unsere Kunden vor Ort ein und bieten proaktiv halt den Austausch an. Und wir haben auch gar keine große Agenda. Wir haben jetzt zum Beispiel Berlin, wollen wir gemeinsam mit Redstone, mit denen wir VC anbieten, also VC Investments, dass du halt direkt auch mit den Managern reden kannst. Das komplette Team von uns ist vor Ort, dass du halt mit uns sprechen kannst. Das ist auch keine Sales-Veranstaltung, sondern ein kurzes Willkommen, dass du mit uns im direkten Austausch treten kannst. Weil das ist ja alles ein Vertrauensthema. Und ich persönlich möchte da unbedingt eine Community bauen, dass die Menschen sich auch untereinander miteinander abstimmen. Und auch sich selber ja die Erfahrung, also mit den Erfahrungen miteinander austauschen. Also relativ zu casual. Also wir laden ein, gibt es meistens einen DJ, irgendwie Getränke, was zu essen und dann sind wir da 2-3 Stunden zusammen. Wir haben irgendwie Asset Manager, mit denen wir arbeiten, also sei es eine Partners Group, mit denen wir schon was gemacht haben, mehrmals UBS oder ja auch andere Partner, wie jetzt irgendwie City, Private Bank und dann kann man halt direkt mit den Menschen in Austausch treten. Das heißt, wir halt nicht, was ja viele gerade Privatbanken auch mit zu kämpfen haben, so im Elfenbeinturm sitzen, ist, dass wir exklusive Investments so inklusive darstellen, dass halt jeder so Teil davon ist.
Okay, ja, spannend. Klingt nach Banking zum Anfassen quasi und zum Erleben. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Gibt es eine Meldung, Mike? Du rührst dich? Okay, ich gucke auch mal rum. Nee. Aber ihr könnt noch Fragen stellen. Also es läuft hier noch 8 Minuten. Das heißt, ihr habt noch die Gelegenheit. Wir gehen noch mal kurz zurück und werden ein bisschen technischer, also vom Community-Event zu euch, Laura.
Zur Technik, harter Switch, ja. Aber in Ordnung.
Sag mal, was ist der größte Painpoint, den ihr löst im Thema ETF als Lemon Markets?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich mal ist der größte Painpoint, den wir für unsere Partner lösen, ist der Marktzugang. Wir haben eben gesagt, ETFs sind deutlich einfacher abzuwickeln, deswegen günstiger, aber am Ende braucht es für ein Unternehmen, was Wertpapierprodukte anbieten will, immer noch relativ, oder sie müssen noch über relativ viele Hürden springen. Wenn du das alleine machen willst, ohne Anbieter wie uns zum Beispiel als Infrastrukturprovider, brauchst du Lizenzen, damit du deinen Kunden Wertpapiere verkaufen kannst. Das dauert mindestens wahrscheinlich 12 Monate, eher 18, je nachdem, wie schnell die Waffe gerade ist. Du brauchst eine technologische Anbindung an einen Handelsplatz, an einen Custodian. Du musst Reporting-Pflichten nachgehen. Also da ist eine ganze Reihe an Dingen, die zu tun sind. Und das ist der Teil, den wir gebaut haben, sodass wir eben damit, indem wir das anderen zur Verfügung stellen, den Marktzugang massiv vereinfachen. Und das ist eben dann der Vorteil für die Unternehmen, sodass wir sehen können, dass einfach viel mehr Player an den Markt kommen können, weil sie diese hohen Eintrittsbarrieren nicht haben und sehr, sehr schnell und einfach, wenn es zu ihrem Produktoffering passt, ein Wertpapierprodukt anbieten können. Das kann der ETF-Sparplan sein, das kann auch ein Mutual Fund sein, das ist uns erstmal, da sind wir offen, wir bieten all diese Produkte an, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, du hast es gesagt, jeder braucht was anderes und wir haben im Brokerage-Markt echt coole Angebote am Markt, ne? Das kann man nicht anders sagen mit Trade Republic, Scalable etc. Und trotzdem sind nur 17% der Deutschen im Kapitalmarkt investiert. Und ich glaube, da ist genau der Hebel zu sagen, es gibt mehr Angebote und es gibt mehr Zugänge für die Kunden. Und dann können ETFs eins der Produkte sein, die wir eben unseren Partnern sehr kostengünstig anbieten können. Aber ich glaube, das, was da super wichtig ist, ist dann eben auch ein Teil, der bei unseren Partnern liegt, nämlich aus einem guten Finanzprodukt ein echtes Produkt für den Kunden zu machen. Man muss aus der ISIN ein Produkt machen. Man muss es dem Kunden erklären. Man muss es an den Mann und die Frau bringen. Und da eben auch wirklich gucken, was ist der Bedarf, wie kann ich den decken und das Ganze gut erklären. Weil sonst wird es am Markt auch irgendwann beliebig. Gerade wenn es um ETF-Sparpläne in passive Instrumente geht, da gibt es eben gerade echt viel Auswahl am Markt. Ne? Und wenn man sich das anschaut, zum Beispiel unser erster Partner Beatvest, mit denen sind wir vor anderthalb Jahren live gegangen, die machen eine Financial Education App. Die erklären wirklich Schritt für Schritt Kunden, wie man oder warum man überhaupt investieren sollte, warum das wichtig ist, warum es wichtig ist, Geld zu sparen, zu investieren. Und am Ende, nach ein paar Lektionen, kann der Kunde dann in der App eben auch tatsächlich den ersten Schritt machen. Und damit bringt man eine andere Zielgruppe an den Markt. Und das ist eben tatsächlich der Punkt, wo wir entweder die Einstiegsbarrieren für solche Player, die eben wirklich ganz unten ansetzen an der Wertschöpfung, sagen, wir wollen die Kunden an den Kapitalmarkt bringen. Oder eben auch für komplexere Produkte zu sagen, wir wollen jetzt auch ein ELTIF anbieten, auch das geht über unsere Plattform. Und das ist am Ende der Hebel, den wir als Lemon Markets haben und wo wir verschiedenste Player am Markt enablen können, neue innovative Produkte anzubieten.
Chris, du hast in unserem Vorgespräch die These geteilt, wer heute im Kapitalmarkt als Produktgeber nicht im ETF-Markt ist, wird in 10 Jahren nicht mehr am Markt sein. Was bewegt dich zu der Aussage?
Würde ich teilen, genau. Ich glaube, das ist ja auch meine Aussage. Also,
gut, jetzt also ich habe wieder beide Säulen auf jeden Fall.
Das ist super gesagt.
Würde ich teilen, die Aussage. Genau. Also ich glaube, es sind so zwei Takeaway-Messages. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, immer ich gesagt, dass nur derjenige, der jetzt in den ETF-Markt geht, irgendwie erfolgreich ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wenn das Deichmann aus dem Schuhgeschäft ins Internet muss, ansonsten kommt halt Zalando und that's it. So, und dieses Internet ist quasi eigentlich der ETF in der Logik, weil er real-time tradable ist, weil er verfügbar ist, weil er bei den Neo-Brokern stattfindet. Und der Vertrieb, so wie er jetzt gerade funktioniert, halt schwieriger ist. Und ich glaube, da erzählt man noch nichts super groß Neues. Alle großen Asset-Manager aus dem klassischen Spektrum, große Privatbanken und so weiter, haben mit Nettomittelabflüssen zu kämpfen. Und deswegen muss man in den ETF-Markt gehen und vor allem erstmal dafür verstehen, dass der ETF ein Wrapper ist und kein passives Instrument. Ich glaube, es macht jetzt nicht Sinn, um mal so ein bisschen Name-Dropping zu machen, für die Vontobels oder Rothschilds oder Berenbergs dieser Welt jetzt ihren eigenen MSCI World ETF zu machen. Das macht, glaube ich, wenig Sinn. Aber eben darüber nachzudenken, dass die Strategien, die man eh fährt, wo man einen Track Record vielleicht drauf hat, die gut funktionieren, die eben zu überführen. Ich glaube, der Trend in den USA geht gerade sehr, sehr stark dahin zu sagen, man hat 70-75% Core Investments und 25% drumherum legt man eigentlich aktiv im Equities-Bereich, fairerweise. Und diese aktiven Strategien eben deswegen nicht, weil da jemand Stock pickt, sondern weil man einfach eine Absolute Return-Strategie hat oder weil man irgendwie Optionen darunter legt, also komplexere Themen einfach. Das ist, glaube ich, so eins, weil es schwieriger wird. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, weil der ETF in der Monetarisierung ganz anders funktioniert. Das ist auch das, was wir im Vorgespräch gesprochen haben. Das ist, glaube ich, immer noch super unterschätzt. Es gibt im ETF-Markt keine Bestandsprovision. Punkt, Ausrufezeichen. So, das heißt, die Monetarisierung an einem iShares MSCI World ist unglaublich kompliziert. Wir hatten eben darüber gesprochen, wenn man jetzt als Bank seinen eigenen Broker launcht und öffnet da den Zugang zum iShares MSCI World, dann kriegt man einen einmaligen Kickback auf die Net New Assets. So, wenn man gut verhandelt hat, liegt der bei 10, 15, 20%. Wenn man schlecht verhandelt hat, liegt der bei 5 bis 10. Und wenn man gar nicht verhandelt hat, liegt der bei 0. Das Problem ist aber, dass man auf der anderen Seite ja Running Costs dafür hat. Also die Laura als Beispiel, da muss jemand Clearstream bezahlen dafür, dass der ETF gehalten wird. So, und das heißt, wenn man einmalig 3, 4 Basispunkte zurückbekommt, aber jedes Jahr 1,5 Basispunkte zahlt, kann man sich ja ungefähr überlegen, wie rentabel so ein ETF ist. Und deswegen ist es so, bei allen großen Direktbanken und Brokern in Deutschland ist das Investment in einen ETF für einen Kunden in Jahr 4 unprofitabel. So, das kann ich gleich nochmal wiederholen. In allen großen Direktbanken ist es unprofitabel, ein ETF-Investment nach 4 Jahren.
Ich hoffe, ihr habt alle gehört. Sonst wiederholst du vielleicht nochmal.
Und ich glaube, das ist einfach etwas, was super, super wichtig ist zu verstehen. Das heißt, es gibt zwei Optionen. Option Nummer eins ist, man geht selber in den Bereich und sagt, man macht den Targobank MSCI World oder den Provinzialversicherungs MSCI World oder den DK MSCI World oder sowas in der Richtung, um daran zu verdienen. Oder man muss sich irgendwie überlegen, ob man eben Vertriebsstrategien macht, Portfolio-Management macht oder irgendwas in der Form zu monetarisieren. Aber nur noch quasi zu sagen, wir öffnen den Markt für ETFs und dann kaufen unsere Kunden ETFs, wird die Bank oder den Broker massiv unprofitabel machen.
Ab welchem Jahr?
Ich muss überlegen. Ja. 3 oder 4.
Okay.
So.
Vielen Dank. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Ich gucke auch nochmal rum. Keine Fragen. Robin, welcome to the club hast du am Montag gepostet. Und nach Scalable ist jetzt auch Trade Republic in die Private Equity Strategie für Retail-Kunden und Kundinnen eingestiegen. Was ist dein Take, inwiefern das die Dynamik für euch und den Markt verändert?
Es ist eine Bestätigung von unserem Geschäftsmodell.
Glückwunsch.
Ja. Nee, wir sind ja schon seit über 2 Jahren live, also mit Private Equity. Wir haben erst gestartet mit 1.000 Euro, jetzt seit rund 4 oder 5 Wochen ab 1 Euro mit Sparplänen. Haben das breiteste Angebot in Europa und unsere DNA ist Private Markets. Das heißt, wir verstehen das Geschäft und wir legen sehr großen Wert auch auf die Kuration der Investments. Also wenn bei uns ein Fonds auf die Plattform kommt, haben wir davor 7 oder 8 abgelehnt. Und das Einzige, was wir machen, ist Private Markets. Und ich glaube, dass eine Trade Republic und eine Scalable jetzt Werbung dafür macht, das sehr, sehr gut. Weil gerade das Thema Education ist das A und O. Und gerade mit der Education, wofür wir auch stehen, werden die Leute, glaube ich, auch ein bisschen genauer drauf schauen, welche Produkte wirklich gut sind. Und da bin ich auf jeden Fall sehr selbstbewusst, dass wir da wettbewerbsfähig sind.
Erklärt bei euch auch ein Deutschrapper Private Markets? Oder?
Nee, jetzt machen Leute aus der Szene.
Alright, also wir haben hier eine Punktlandung. 4, 3, 2, 1. Was ist die eine Sache, die das Publikum mitnehmen soll von unserem Panel hier? Jeder eine Sache.
ETFs, der Markt wird weiter wachsen, aber das Wichtige ist für Anbieter und auch für Kunden, genau zu schauen, was steckt halt drin und ist es was, was zu mir passt oder eben für die Anbieter, was zu den Kunden passt und dann eben wirklich diese gute Übersetzung zu machen und das geschickt auszuwählen, um wirklich relevant zu bleiben am Markt, weil sonst landet man in der Falle, dass in 4 Jahren das Ding unprofitabel ist.
Also aus meiner Sicht, ETFs sind ein super Basisinvestment, das ist eine riesengroße Chance, einfach um günstige Produkte anbieten zu können. Man sollte genau drauf schauen, gerade in Zukunft, wie die Kostenstrukturen sind, was man denn da wirklich kauft, weil ETF nicht mehr gleich ETF sein wird. Und natürlich reicht es nicht, nur in Public Markets zu investieren.
Chris? Ich würde sagen, man braucht als Bank oder Vertriebsplattform eine ETF-Strategie, weil das die einzige Strategie ist, die in 5 Jahren relevant sein wird. Und die Option Nummer 1 ist, ich bin eine Vertriebsplattform und baue meine eigenen passiven Produkte. Oder die Option Nummer 2 ist, ich bin ein Asset Manager oder eine Bank, dann muss ich meine aktiven Strategien in den ETF-Wrapper packen.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit uns.
Vielen Dank.